ich war ausgeliefert, ich hatte Panik, ich hatte Angst, ich habe nicht gewusst, was passiert. Ich wäre sehr gern in diesem Moment gestorben, auch wie nicht nur, ich möchte sterben, sondern ich wäre wirklich gern gestorben. Und ich habe schon unter der Geburt gesagt, mit allem Ernst, Aaron, ich will nie mehr ein Kind.
Vis-à-vis.
Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte.
Ein Podcast von RF Media Schweiz.
Herzlich, echt und ungeniert.
Eigentlich wollte Joy schon als Mädchen Hausfrau und Mama von vielen Kindern werden. Ihre erste Geburt ist aber so schlimm verlaufen, dass sich der Wunsch hat in Luft aufgelöst. Joy ist in eine Depression gefallen und hat, wie sie selber sagt, ihr Baby am liebsten aus dem Fenster geschossen. Das Geburtstrauma hat viel verändert in Joy, die bis dann ihre Freiheit hat genossen, viel ist umgereist und der Kontakt mit Menschen hat geliebt. Auch ihr Glauben an Gott ist kaputt gegangen, aber auch geheilt worden. Allgemein erzählt sie uns ganz viel von Heilung und von wirksamen Therapien. Mittlerweile hat sie eine zweite Geburt erlebt und Gott sei Dank ganz anders. Schön, bist du mit dabei bei diesem Vis-à-vis. Mein Name ist Sarah Maria Graber.
Hallo Joy, herzlich willkommen.
Danke vielmals.
Also du kannst mir herzlich willkommen sagen, wir hocken da an einem langen Tisch bei dir in diesem wunderschönen, das ist nicht ein Chalet, aber es ist so ein Holzhäuschen, vielleicht ein altes, ehemals Bauernhaus, ich weiß gar nicht.
Das weiß ich auch nicht.
In Reichenbach im Kandertal, also so ein bisschen ländlich, wo du da wohnst.
Ja. Sehr schön wohnen wir, das ist ein Riesengeschenk. Schön, bist du uns besuchen.
Ja,
danke vielmals für die Einladung.
Wir fangen doch an, ein bisschen deine Kindheit, wo ich finde, wenn man dich ein bisschen kennenlernt als Mädchen, hilft es einem schon so ein bisschen, zu begreifen vielleicht auch, wie es nachher, wie dein Leben weiterentwickelt, sich weiterentwickelt hat.
Mhm.
Du bist in einer recht grossen Familie aufgewachsen, gell, mit Geschwistern.
Also meine Familie selber ist, würde ich sagen, eher bescheiden. Ich habe noch zwei Geschwister, eine Schwester und einen Bruder, und ich bin die Jüngste. Aber ich habe eine grosse Verwandtschaft.
Mhm.
Genau.
Das heisst, du hattest auch so einen grossen Familientisch gehabt, wie du jetzt da hier hast?
Ja, wir hatten auch einen grossen Tisch gehabt, und das war etwas, was ich schon ganz am Anfang gesehen habe. Noch bevor dass wir hier eine Wohnung gesucht haben, Aaron und ich. Ich habe nicht viele Ansprüche an unsere Wohnung, aber ich wollte, dass es einen grossen Tischplatz hat, für das wir Leute einladen können. Mhm. Weil mir Gemeinschaft und Familie und Leute wichtig sind.
Der Aaron ist dein Mann, auf den können wir auch noch ein bisschen sprechen, gell?
Mhm.
Du bist recht abgelegen aufgewachsen.
Ja, ich bin sehr abgelegen aufgewachsen. Das nächste Haus war weit vor. Ich würde sagen, vielleicht Luftlinie 200 Meter. Und wir hatten am meisten Kontakt gehabt, sicher mit meiner Tante, die neben uns ist gewohnt. Aber ja, wir haben ihr Haus gar nicht gesehen. Aber das waren so ein bisschen auch unsere Spendli als Kind, unsere Cousin und Cousine.
Mhm.
Und so war auch unser Schulwegling. Entweder ist es angegangen oder hoch, etwa 2 Kilometer in den Weg. Und ich würde schon sagen, dass das mein Leben hat geprägt, abgelegen aufzuwachsen. Ja, nicht so ein grosses Umfeld zu haben, wo man sich auch hat müssen selber beschäftigen und verdörlen. Und gleich habe ich eben auch geschätzt, wo ich eine Töffelprüfung für Freude machen konnte, schon mit 12. Und das hat mir das erste Mal wie eine Tür aufgetan zur Freiheit, wo ich dann auch später in meinem Leben dürfen nutzen.
Mhm. Also hast du es ein bisschen als unfrei erlebt, dass du ein bisschen eingeschränkt sein, dadurch, dass du ein bisschen abgelegen bist?
Genau, ich würde sagen, ich habe nicht eine Einschränkung von meinen Eltern her erlebt oder so, oder dass sie mich wie so hätten erzogen, aber einfach mehr durch das, dass wir so abgelegen sind, aufgewachsen sind, auch nicht so viele Möglichkeiten gegeben.
Mhm.
Ja.
Was hast du für Erinnerungen? So, sticht irgendetwas raus, wo du sagst, hey, das ist so eine typische Erinnerung für meine Kindheit, wo du dich gut zurückfühlen kannst, wie du gefühlt hast, wie du bist.
Ja, ich glaube schon, der Schulweg war für mich sehr prägend. Ich war eher klein und dünn und ich würde jetzt sagen, ich war nicht so ein kräftiges Mädchen, das viel hat mögen. Und dann hatte ich ja manchmal schon Nachmittagsschule gehabt, und dann den Weg viermal zu machen, war für mich schon eine Herausforderung gewesen. Und ich weiss auch, wir hatten Hunde unterwegs gehabt auf dem Schulweg, wo ich ging, hatte Angst gehabt. Und so ist schon, sind meine Gedanken schon während der Schule oft an Schulweg gerichtet gewesen. Und wie schaffen es denn bei diesen Hunden vorbei? Mhm. Und ich merke noch, heute habe ich eine Abneigung gegenüber Hunden.
Mhm.
Aber sonst, es hat auch viele Leute gegeben, die uns kennt, die uns dann mitgenommen mit dem Auto. Und das war so eine Erleichterung gewesen, oder so ein Gewinnerlebnis, wenn man eben wieder mit jemandem fahren
hat. Wenn jemand angehalten hat,
ja,
mit dem Auto. Ja, das habe ich auch gehört. Ich bin so abgelegen, aufgewachsen. Und er so, ah, sie halten an, sie nehmen uns mit.
Yeah. Ja, das ist so schön.
Ja. Und wie würdest du dich beschreiben als Kind? Als Mädchen, aber du hast gesagt, du warst fein, körperlich jetzt nicht so mega kräftig. Was bist du für ein Body gewesen?
Ich habe gerne Sachen entdeckt oder erforscht. Ich habe sehr, sehr gerne Leute beobachtet. Und also, das tue ich heute noch gerne. Oder einfach so, die kleinen Details sind mir viel aufgefallen. Wie Leute sind angelegt gewesen, was haben sie am Nachmittag angehabt. Ich habe viele Leute auch analysiert, vielleicht schon als kleines Kind. Es sind mir viele Sachen aufgefallen bei Leuten. Und ich würde schon auch sagen, ich bin auch unterschätzt worden oder vielmehr so ein bisschen abgetan worden als «Aha, ja, ja, Joy, ah, sie ist zu klein, Joy, sie ist noch ein bisschen...»
ein bisschen unterschätzt bist du worden.
Und unter dem habe ich manchmal schon auch ein bisschen wie gelitten, dass ich wie so nicht gesehen wurde oder einfach so «Aha, ja, ja, Joy, sag du nur».
Also es klingt, dass du auch eher ein stilles Kind bist, ist es viel so innerlich für dich?
Ja, ich denke, meine Welt war mehr in mir als um mich drum um.
Dann hast du eine verfrüht Töffli-Prüfung machen mit 12. Das hat dir ein bisschen Freiheit gegeben. Das heißt, du hast schneller noch jemand anders her können. Was hat sich da für dich für eine Welt ein bisschen aufgetan mit dem Töffli?
Ich würde schon sagen, ich konnte mal mit Kolleginnen abmachen. Es ist viel einfacher gegangen. Auch gerade das, dass wir so sind abgelegen, gewohnt sind weniger Kolleginnen zu mir kommen, weil es halt mühsamer war. Und mit dem Töffli, das war viel einfacher. Ich konnte fort können, manchmal noch ein Umweg machen oder eben noch ein bisschen ausfahren. Und ich glaube, das hat mir schon wie eine Freiheit gegeben. Das ist wie für mich so, ich darf anfangen leben. Ich habe wie kleine Entscheidungen können selber entscheiden, eben gerade weil ich mobil war.
Mhm.
Und das ist für mich so etwas Schönes gewesen, ja.
So ein bisschen der Drang nach Freiheit, du selber entscheiden, der zieht sich ja so ein bisschen durch dein Leben, oder?
Ja.
Es ist dann zur Berufswahl gekommen, wo du musst entscheiden, was du machst für das Leben. Wie bist du die Berufswahl angegangen? Hast du Erinnerungen daran? Was war dir wichtig gewesen bei deinem Beruf?
Ich glaube, ich habe mich sehr pragmatisch für die Lehre als Koch entschieden. Ich habe einfach nicht gewusst, was ich sonst machen soll. Und mir war auch sehr wichtig, dass es nichts ist mit irgendwie technischen Geräten, nichts mit Computer, weil ich da einfach keine Ahnung habe. Das war mir alles zu kompliziert gewesen. Und dann bin ich auch nach dem Ausschlussverfahren gegangen, welchen Beruf kann man heute noch machen ohne Computer. Und da gibt es gar nicht mehr so viele Sachen, die mir auch zugesehen. Und dann habe ich Koch gelernt. Weil ich auch gewusst, die Leute werden immer Hunger haben, den Job, den kannst du nicht ersetzen. Und den kann ich auch später mal brauchen, wenn ich Mutter oder Hausfrau werde.
Also Mutter und Hausfrau werden, das war für dich ein Wunsch gewesen, schon immer?
Ja, ich denke schon, weil mein Umfeld das so hat vorgelebt. Ich habe schon früh gesehen, eben gerade durch das, dass ich so viel, eine grosse Verwandtschaft habe, wie ich habe das Leben als Mutter oder als Hausfrau ausgesehen. Und ich habe gedacht, das möchte ich auch mal. Ja.
Und was ich auch spannend finde, ist, du warst ja eben still gewesen und ein bisschen in deiner eigenen Welt vielleicht. Und gleich hast du gerne Menschen gehabt. Gleich hast du auch den Wunsch, so einen grossen Tisch zu haben und Gemeinschaftsleben und so. Das geht wie zusammen für dich.
Ja, ich habe sehr gerne Leute. Ich finde Leute etwas sehr Spannendes. Und schon auch, wenn ich meine Kontakt, den ich heute noch pflege, angucke, merke ich auch, ich habe durch das Band weg verschiedene Leute, also von verschiedenen Altersstufen, von verschiedenen Jobs. Ich habe nicht nur eine Gruppe von Leuten, die mich interessieren, sondern ich habe, ja, ich bin sehr offen gegenüber Leuten. Und ich würde schon auch sagen, ich habe fast mit allen Leuten gut. Irgendwie finde ich ging einen Nenner zu anderen Leuten.
Mhm. Mega schön. Du hast eben die Lehre gemacht zum Koch. Hat dir gefallen? Hat es dir gefallen in der Küche?
Ja, es war so ein bisschen eine Hassliebe, würde ich sagen. Es war ultra streng. Ich musste viel arbeiten, ich musste viel leisten. Ich hatte einen strengen Lehrmeister. Der hat viel von mir gefordert, aber er hat mich auch gefördert. Und ich konnte das wie können. Und es hat mir auch gefallen, irgendwie können zu arbeiten bis am Abend um 11 Uhr. Und auf der anderen Seite habe ich auch gemerkt, dass ich gerne Leute habe, dass ich bei ihr Gemeinde war, verliere ich auch diesen Part. Also es ist wie, ich war ein bisschen zwischendrin zwischen Leuten und meinen Freunden und gleich auch zu kochen.
Also du bist gemeint gsi, das heisst, du meinst mit dem eine Kirche gemeint, oder?
Ja, genau.
Wo bei deiner Familie auch sehr wichtig war, wo du aufgewachsen bist. Das heisst, christlich Glaube war sehr wichtig. Und ihr seid dort auch in eine Gemeinschaft oder in eine Gemeinde eben eingebettet gsi.
Ja, ich habe mein Glauben seit klein auf mit bekommen. Mhm. Meine Eltern haben mir dann mitgegeben, haben mir dann fortgelebt. Und ich bin als Kind in die Sonntagsschule und später dann eben in die Gemeinde, in die Ortsgemeinde. Genau. Ja, das war wirklich etwas Wichtiges für uns. Noch heute.
Wie würdest du das beschreiben? Wie würdest du deine Beziehung zu Gott beschreiben? Also hast du die schon als Mädchen gepflegt oder aufgebaut? Oder?
Also meine Beziehung zu Gott sieht heute ganz anders aus als dann. Aber zum Beispiel, ich ging am Abend bettet oder am Morgen oder bevor das ich einen Test hatte. Und dann, als ich grösser wurde, so in die Lehre, habe ich versucht, die Bibel zu lesen. Eben bei Gottesdiensten gegangen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass meine Beziehung sehr tief war. Ich glaube, ja, mir ging dann auch gesehen, wie ich mit Gott eine Beziehung zu haben.
Mhm.
Und gleich ist er für mich eher weit fort gsi, oder ich denke, ich habe vielleicht eher Angst vor ihm, oder Angst ist vielleicht ein starkes Wort, aber vielleicht eher distanziert bin ich von ihm gsi.
Mhm.
Ich habe wie nicht Gott so als mein nächster Freund oder ja, mein bester Freund gehabt, sondern vielmehr, ja, es ist Gott, er hat mich errettet, ich darf ihm alles sagen, er ist ging da, aber nicht so, er ist mir näher als ich mir selber. Und das hat sich bis heute schon verändert.
Nachher war die Lehre fertig gewesen. Wie ist es dann für dich weitergegangen?
Ja, schon während der Lehre ging es, wenn ich fertig bin mit der Lehre, dann gehe ich fort. Ich wollte reisen, das war mir sehr wichtig gewesen. Ich wollte fort aus dem Frutigtal, wo die Berge so nach sind. Ich brauche ein bisschen Weite, ich will meinen Horizont erweitern. Und so habe ich noch, bevor ich die Lehre abgeschlossen habe, eigentlich schon meine erste Reise geplant. Ich bin dann auf Afrika meine Schwester besuchen. Und ich habe dann entweder geschafft, für Geld zu verdienen, für das ich reisen kann, oder ich bin reisen.
Mhm. Also Reisen ist dir mega wichtig, oder in andere Orte zu kommen, Weite, eben so, du sagst, den Horizont erweitern, Weite zu erleben, etwas anderes zu sehen, als du kennst.
Ja, das ist mir sehr wichtig, weil ich denke, man kommt auch immer mehr dankbar zurück, weil man eben, wenn man fort ist, sieht, was man daheim hat.
Mhm.
Und das ist mir schon wichtig gewesen, wie die anderen Kulturen lernen zu kennen, Menschen zu sehen, die es eben weniger gut haben. Ich denke schon, ich bin manchmal vielleicht auch ein bisschen undankbar gewesen oder dachte, ah, das Schweizer Leben, das ist so bünzlig. Und jedes Mal, wenn ich bevor war, habe ich gedacht, hey, ich bin so gesegnet, ich bin so dankbar, darf ich hier sein, haben wir ein funktionierendes Gesundheitssystem, habe ich eine intakte Familie, habe ich eine Familie, die mich liebt, die mir schon durch christlich Glauben seit Kind weitergegeben hat. Ja.
Mhm.
Darum bin ich gerne gegangen, aber ich bin auch sehr gerne heimgekommen.
Mhm. Du bist gerne heimgekommen und gleichzeitig hast du ja auch immer wieder das Gefühl gehabt von, ich weiss nicht genau, was machen mit meinem Leben, oder?
Mhm. Das tust du gut beschreiben.
Wie bist du mit dem umgegangen, mit dem nicht so genau wissen? was du sollst machen mit deinem Leben? Oder kannst du uns da ein bisschen mehr beschreiben? Wie hat sich das für dich angefühlt?
Also das war für mich schon schwierig gewesen. Mein Wunsch war sicher, ich wollte früh heiraten, ich wollte früh Kind haben, ich wollte früh Mutter sein. Das war ging mein oberstes Ziel oder mein oberster Wunsch. Und darum war meine logische Überlegung, ja, was soll ich denn jetzt noch eine Ausbildung machen oder was soll ich denn jetzt noch studieren, wenn doch das mein Ziel ist, wenn das mein Wunsch ist. Und ich habe, glaube ich, schon ein bisschen wie auf das hergeschafft, auf das Ziel, obwohl dass man ja das jetzt auch nicht auch fest beeinflussen kann.
Musst du das erstmal noch einen Mann finden, der das vielleicht...
Genau, da kann man ja auch nicht einfach irgendwo kaufen oder erwerben. Und ich weiß einfach noch, dass mir mal mein Vater gesagt hat, ja, wenn du nicht weißt, was machen, dann tu doch Bibel studieren. Du kannst wie nichts verlieren in dem. Du kannst nur gewinnen, wenn du eine Bibelschule machst oder wenn du dich eben mit deinem christlichen Glauben auseinandersetzt. Und dann habe ich gedacht, ja, das stimmt eigentlich, dann mache ich doch das. Und ja, ich glaube, ich habe bis jetzt 5 Bibelschulen besucht. Ja.
Und was hat das mit dir gemacht, die Bibel studieren?
Also ja, unglaublich viel Wissen erworben. Ich hatte schon auch viele Fragen an die Bibel oder an Gott, über einen christlichen Glauben. Warum leben wir unser Leben so, wie wir tun? Oder hey, ich habe Sachen in der Bibel gelesen und mich gefragt, also wie setzen wir das um und wieso machen wir es dann gleich nicht so, wie es doch steht. Und ich denke, es hat mir viele Antworten gegeben, aber auf der anderen Seite auch mir viele Fragen ausgelöst.
Du hast die Mann lernen können, auch so in einem Bibelstudium-Setting oder Gemeindesetting.
Ja.
Genau.
Ja, ich habe den Aaron in der Gemeinde kennengelernt. Ich war dort angestellt als Praktikantin und er hat freiwillig gearbeitet in der Jugendarbeit. Und wir haben uns auch kennengelernt. Und ich weiss noch, beim ersten Gespräch, wo wir so haben, zusammen darüber geredet, wie wir uns jetzt auch finden und ob das aus uns etwas könnte werden, habe ich ihm einfach gesagt, Aaron, wenn du mir willst, ich will einfach nicht ewig warten mit heiraten. Und so haben wir uns dann datet und sind kurz darauf zusammengekommen, im Februar 2022. Ich hatte einfach nach 2 Wochen den Frieden gehabt, dass ich den Aaron wieder heiraten und dass er der Mann für mein Leben ist. Und für ihn war das genau gleich gewesen. Und so haben wir gesagt, ja, also wieso wollen wir denn warten mit heiraten, weil es ja für beide klar ist. Dann tun wir doch das einfach machen.
Es klingt schon so, weißt, sehr abgeklärt, sehr so, das haben wir jetzt so gefunden und uns so überlegt und so. Du bist schon irgendwie sehr ein Verstandesmensch. Funktionierst du sehr fest über deinen Verstand? Oder sind da Gefühle auch intensiv mitgekommen?
Oh, ich denke, ich bin nicht so ein Verstandesmensch. Es klingt jetzt vielleicht so, nicht. Aber ich habe einfach den Frieden in meinem Herz gehabt. Und ich wusste, mal, es ist richtig. Und ich habe viel mit Gott schon auch darüber geredet. Und ich habe gesagt, hey, ich habe eine gescheiterte Beziehung hinter mir gehabt. Und ich habe auch gesagt, ich kann das nicht nochmal erleben. Das ist für mich, ich schaffe das nicht. Und du musst mir einfach den Frieden geben. Oder wenn das nichts sein soll, dann nimm mir den fort. Oder dann, ja, du musst uns wie auch den Weg zeigen. Weil ich auch gewusst, das ist wie die zweitwichtigste Entscheidung in meinem Leben, was ich für einen Mann habe. Und ich würde nicht sagen, dass ich das mit dem Verstand habe entschieden, sondern vielmehr ja, in meinem Herz. Ich hatte Frieden gehabt und ich wusste, das wird nicht einfach. Ich wusste, das Umfeld hat sicher auch Fragezeichen, die sie auch geäussert haben und die sie auch dürfen äussern. Aber wir einfach beide wussten, es ist richtig.
Ihr seid eben noch zusammen reisen. Ihr habt auch dort recht einen mutigen Entscheid getroffen. Ihr habt gesagt, wir gehen jetzt mal reisen. Entweder bis wir kein Geld mehr haben oder bis wir keine Lust mehr haben. Und dann kommen wir zurück in die Schweiz.
Ja, das stimmt. Wir sind nach der Hochzeit reisen, wie du hast gesehen. Aber wir nach der Hochzeit zuerst noch ein halbes Jahr gearbeitet, für das wir Geld können auf die Seite tun. Und wir haben uns Pläne gemacht, wie wir reisen und wo wir reisen. Und irgendwie ist, ja, es ist uns einfach alles der Bach ab. Irgendwie jeder Plan, den wir gemacht haben, ist dann nicht aufgegangen. Aber wir haben diesen Plan festgehalten und gesehen, hey, wie A oder B nicht funktioniert, dann nehmen wir halt C oder D oder E. Und wir haben uns dann wirklich auch spontan dazu entschieden, dass wir mit dem Roller vom Aaron einfach mal losfahren und schauen, wo wir herkommen.
So cool. Wo seid ihr hergekommen?
Ja, mit dem Roller sind wir dann in den ersten 2 Monaten bis auf Griechenland gefahren und haben unterwegs uns noch getroffen mit Freunden und haben Ferien gemacht. Manchmal haben wir gezeltet oder sind ins Hotel übernachtet. Und ja, in den ersten 2 Monaten sind wir einfach bis auf Griechenland. Und unterwegs hat dann meine Schwester geschrieben, sehr spontan, ah, sie gehen für 2 Monate auf Kanada, auf eine Ranch. Und wir gerne wollen mitkommen. Und wir hatten ja einen Kinderplan. Und dann haben wir gesagt, ja komm, wir kommen doch mit. Und dann sind wir für einen Tag zurück in die Schweiz gekommen, oder für 2. Für schnell ein bisschen umzupacken. Und dann sind wir auf Kanada geflogen. Und sie waren 2 Monate mit meiner Schwester dort auf einer Ranch gewesen. Und haben dort mitgeholfen. Also der Aaron hat mir geholfen. Ich war im Bett, weil es mir schlecht war.
Das war schlecht, weil ihr habt ziemlich schnell seid ihr schwanger geworden am Anfang dieser Days.
Ja, das war für uns auch eine Überraschung. Ich bin im ersten Monat noch schwanger geworden. Aber es war mir sehr viel schlecht. Mhm. Und darum, schon in Kanada habe ich eigentlich im Bett verbracht.
Mhm. Wie war es für dich? War es eine Enttäuschung, dass die Reise so getrübt wird?
Also am Anfang habe ich es eigentlich noch cool gefunden, weil ich dachte, jetzt sind wir noch zu zweit, jetzt können wir es noch geniessen. Oh, schwanger sein kann man ja im Ausland, da muss man ja nicht in der Schweiz sein. Aber es war schon sehr anstrengend. Mhm. Auch alle die Geschmäcker näher. Asien auf dem Fischmarkt und überall. Das war schwierig. Und ich denke, im Nachhinein, wenn ich herauslesen könnte, würde ich es sicher nicht mehr so machen.
Mhm. Aber ihr habt jetzt eben weitergezogen, oder? Ihr seid dann nach Kanada eben noch weitergereist. Ihr seid dem Plan, dass ihr reisen wollt, treu geblieben. Aber du sagst auch, irgendwie war das Reisen auch ein bisschen desillusionierend. Also irgendwie hast du auch gefunden, es ist eigentlich ein bisschen sinnlos.
Ja, wir haben den Plan weiterverfolgt, weil wir, oder schon oder Aaron hat gesagt, das ist das letzte Mal vielleicht, wo wir können so jung zu zweit unterwegs sein, dann wollen wir doch jetzt das noch ausnutzen. Und vor allem, wir haben hier in der Schweiz gar keine Wohnung gehabt, wir haben keinen Job gehabt. Mhm. Und darum hat das schon Sinn gemacht, aus der Sicht, dass wir noch reisen gehen. Aber ich habe oftmals schon gemerkt, hey, was machen wir hier eigentlich? Was ist der Sinn von unserem Leben? Tag für Tag sind wir in ein neues Airbnb oder in ein Hotel und dann haben wir Ausflüge gemacht zu Wasserfällen und dann sind wir noch tauchen und dann noch ein Sonnenuntergang. Und das ist ja heute schon der Traum von sehr vielen jungen Leuten. Mhm. Reisen und Foto, Instagram und all die Sachen. Und das war auch schön gewesen. Und ich würde das jedem empfehlen, fortzugehen. Aber irgendwann habe ich gemerkt, also was ist der Sinn von unserem Leben? Wir tun ja nur fast ein bisschen wie biblisch ausgedrückt Haschen nach Wind. Wir haben ja keine Aufgabe, wir können nichts machen, außer uns vergnügen. Aber ich habe einfach gemerkt, oder ihn ist mehr erkennt, dass Gottes Wort einfach richtig ist. Und er sagt uns, wir sollen arbeiten, wir sind geschaffen zum Arbeiten, und dass das uns Sinn gibt.
Mhm. Also arbeiten? Was arbeiten?
Es ist ja nicht so, dass mich das Arbeiten erfüllen, aber ich war am Abend auch nicht müde gewesen. Ich habe nichts mit meinen Händen gemacht. Ich habe nicht etwas Sinnvolles gemacht. Ich habe nicht jemandem können, etwas Gutes tun oder etwas helfen oder irgendwie etwas machen, wo einen Mehrwert hat. Wir haben nur für uns gelebt. Wir sind sehr eigentlich egoistisch unterwegs gewesen.
Also das meinst du mit Arbeiten, wie etwas machen, wo einen Mehrwert schafft, wo wie etwas Gutes bewirkt. Für jemand anderes oder für die Welt oder so.
Genau.
Mhm. Ja, ihr seid nachher für die Geburt zurückgekommen in die Schweiz, gell? Mhm. Und die Geburt, die ist für dich dann ganz, ganz schlimm geworden. Kannst du uns dort ein bisschen zurücknehmen? Wie hast du dich vielleicht auch darauf vorbereitet? Was hast du für Erwartungen gehabt an die Geburt, an die Mami werden? Und wie hast du es dann wirklich erlebt?
Durch das, dass mein Wunsch schon ging, war, dass ich Mutter werden wollte. Oder Aaron, sie ging, viele Kinder hat gewünscht, haben wir uns auch darauf gefreut, dürfen Familie zu werden. Wir waren halt im Ausland und so haben wir jetzt auch einen Geburtsvorbereitungskurs machen oder ich habe auch Kontrolle von Schwangerschaft im Ausland gehabt. Und wir haben uns dann entschieden, dass wir einen Online-Geburtsvorbereitungskurs machen. Das war so etwas, wo wir uns darauf vorbereitet haben. Ich habe mich dann auch noch einmal mit der Hebamme getroffen vor der Geburt. Und sonst, ich habe auch gewusst, ich weiß gar nicht, was auf mich zukommt. Ich weiß es einfach im Kopf oder von Erzählungen, aber wie mein Körper reagiert oder was wirklich passiert, das weiß man im Kopf, aber man hat es ja noch nie erlebt. Mhm. Und ich würde sagen, ich bin recht positiv an die Geburt her, aber sicher auch sachlich. Ich wusste ja, jeder Mensch, der hier auf der Welt lebt, der ist ja durch eine Geburt auf die Welt gekommen, der lebt ja, weil er eben ist geboren worden. Und dann dachte ich, ja, also der geht ja das bei mir auch. Das tut sicher weh, das ist sicher eine Aufgabe, das ist nicht nur mehr lustig, aber das kommt schon gut. Das waren meine Gedanken für die Geburt. Und so, ja, hat die Geburt auch gestartet. Ich weiß noch, ich war daheim. Ich habe bei der ersten Wehe gewusst, aha, jetzt fängt die Geburt an. Und so sind wir möglichst lange daheim gewesen, bis die Fruchtblase geplatzt. Und dann sind wir ins Spital und haben gehofft und viel dafür gebetet, dass das eine gute und eine schnelle Geburt wird.
Was leider ein bisschen anders gekommen ist, oder? Es ist ziemlich eine mühsame Geburt geworden, die dich auch mit Schmerzen konfrontiert hat, die dich wirklich an Grenzen gebracht haben.
Ja, also über meine Grenzen raus, über jede körperliche, geistliche, seelische Grenze weiter oben raus. Die Geburt ist dann auch lange noch gegangen. Es war eine schwierige Geburt gewesen. Es ist, ich war ausgeliefert gewesen. Ich hatte Panik gehabt. Ich hatte Angst gehabt. Ich habe nicht gewusst, was passiert. Ich wäre sehr gerne in diesem Moment gestorben, auch wie nicht nur, ich möchte sterben, sondern ich wäre wirklich gern gestorben. Und ich habe schon unter der Geburt gesagt, mit allem Ernst, Aaron, ich will nie mehr ein Kind. Das Ganze, was ich hier durchmache, das lohnt sich bei weitem nicht. Wenn ein Kind hat, nie mehr machen wir das durch. Ein Kind oder das Lang.
Kannst du ein bisschen beschreiben, weißt, was ist denn das gewesen, was dich so über deine Grenzen gebracht hat? Also wie hat sich das angefühlt? Also, oder was war es genau gewesen?
Der eine Aspekt war sicher der körperliche Aspekt gewesen. Es ist einfach nicht vorwärts gegangen.
Mhm.
Und es ist unglaublich lang gegangen. Ich hatte eine PDA, die am Anfang gut hat gewirkt hat. Aber der PDA konnte mich halt auch nicht mehr bewegen. Und dann bin ich einfach auf dem Bett gelegen. Und sicher, ich habe mich sehr wie ausgeliefert gefühlt. Ich habe mich nicht bewegen. Ich habe wie einfach müssen mich ergeben, diesen Wehen, weil ich auch nicht gewusst, was kann ich dagegen machen. Und dann sicher auch der geistliche Aspekt, dass wir so viel für die Geburt gebetet. Und ich habe unter der Geburt zu Jesus geschrien, dass er mir hilft, dass er uns nach ist. Und es hat sich angefühlt, als dass er so weit fort ist. Ich habe wie nie gemerkt oder gespürt, dass er da ist. Und ich glaube, das ist wie auch eine weitere Ebene, die für mich so schwierig war. Ich habe alle Bibelverse in meinem Kopf kennt, die ich auswendig lernen in der Bibelschule. Dass Gott da ist, wenn wir ihn anrufen, dass er seinen Kindern nicht einen Steh gibt, wenn wir ihn um Brot bitte, dass all diese Sachen habe ich gewusst, aber ich habe es wie nicht, ich habe wie nichts von dem gespürt. Ich denke, das sind wie die zwei Sachen, die mich unglaublich herausgefordert
haben.
Und auch gemacht, dass ich bin innerlich kaputt gegangen.
Innerlich kaputt gegangen, siehst du? Also das ist eine mega, finde ich, eine deftige Aussage, aber es ist wirklich auch der nach der Geburt für dich so gewesen, gell? Du bist wirklich wie innerlich kaputt gewesen.
Ja.
Du hast auch Mühe gehabt, wie eine Beziehung aufzubauen mit dem Baby. Du hast Mühe gehabt, dich wirklich ja, in dieser Welt wieder wie zurechtzufinden oder dich wieder zu spüren oder dich wahrzunehmen. Oder wie ist es für dich weitergegangen?
Ja, ich war komplett überfordert gewesen. Ich habe wie nicht früh gehabt. Es ist wie so, jetzt ist es da. Ich will das nie mehr erleben. Und jetzt habe ich ein Kind. Und jetzt wird alles anders. Und jetzt habe ich ein Kind. Aber wie, dass das ein Glücksgefühl war, oder wie ein Liebesgefühl, oder dass ich mich hätte gefreut, das war so weiter vorfort. Und ich kann mich noch gut erinnern, dass ich denke, zum Glück hat das Fenster Gitter, weil ich den Israel am liebsten aus dem Fenster geschossen. Ich dachte, was mache ich mit dem Kind? Das ist ja, wieso machen Leute ein Kind? Wieso haben Leute 2, 3, 4, 5 Kinder? Weil das nur so schlimm ist.
Mhm.
Und dann ist mal eine Ärztin vorbeikommen und gesagt, Frau Meier, möchten Sie psychologische Hilfe? Und dann dachte ich, okay, brauche ich denn das? Und dann habe ich gesagt, ja, weil ich bin bereit war, Hilfe anzunehmen. Oder ich dachte, wenn sie das schon gesagt hat, dann mache ich doch das. Und dann ist eine Psychologin gekommen, weil alle drumherum haben einfach gemerkt, etwas ist wie passiert, etwas stimmt mit der Joy nicht. Und irgendwann hat der Aaron gesagt, Joy, jetzt ist fertig, jetzt kommst du heim, weil daheim wird es dir besser gehen als im Spital. Und ich bin dann heimgekommen, auf das Sofa, und glaube ich auch für das nächste halbe Jahr eigentlich mein Platz war. Mein ganzer Körper hat wehgetan, ich habe nichts erlitten, ich habe keine Nerven für nichts gehabt, ich bin tagelang keinen Hunger gehabt, ich konnte nicht schlafen. Ich hatte Angst vor dem Tag, wie bringe ich den Tag durch? Ich hatte Angst vor der Nacht, wie mache ich jetzt die Nacht? Und gleich, es hat schon Leute von außen gebraucht, die gesagt haben, etwas ist bei dir nicht gut, du brauchst wie Hilfe.
Ja. Es war dann auch eine Hebamme, die dann irgendwann gesagt hat, das ist also eine Diagnose angestellt hat, oder? Das ist eine postnatale Depression und ein Trauma, das du hast von deiner Geburt.
Ja.
Wie war es für dich, so eine Diagnose zu bekommen? Ist das erlösend gewesen? Oder hat dir das geholfen, wie das anzugehen?
Ich denke, es war eine Erlösung im Sinne von, ich wusste, okay, das ist nicht normal, das ist nicht der Normalzustand. Und schon eine Erlösung im Sinne, okay, ich kann jetzt dem einen Namen geben, ich weiß jetzt, was mit mir los ist. Aber auf der anderen Seite war es schon ein bisschen ein Hammerschlag, zu wissen, okay, das wird jetzt 10 Monate gehen, bis es mir um mich gut geht. Und wieso muss ich das erleben? Wieso muss das auch mein Mann, der Aaron, mit mir durchmachen? Er hat ja keine Schuld. Und gleich hat er jetzt eine Frau, die krank ist. Wieso muss das mein Sohn durchmachen, wo gerade ist auf die Welt gekommen, wo sich nichts dafür kann, wo jetzt einfach eine Mutter hat, die ihn gar nicht gerne hat, die ihn am liebsten würde verschenken würde, die ihn am liebsten weghaben würde. Wieso muss er das durchmachen? Aber es hat mir auch, in meinem Kopf habe ich gewusst, okay, ich will das angehen, weil ich gewusst, Traumas oder wie einfach so Erlebnisse kann man weitervererben. Und ich will, dass mein Mann eine gesunde Frau wird eines Tages haben und dass mein Sohn das nicht irgendwann Jahre muss ausbaden, was mir ist widerfahren.
Mhm.
Ja.
Und wie bist du es angegangen?
Das ist für mich heute schon auch ein Wunder von Gott. Ich habe 3 Monate nach der Geburt fast auf einen Tag genau eine Traumatherapie anfangen. Bei einer Hebamme, die schon älter ist, die schon lange pensioniert ist, die hat gesagt, sie würde mich gerne begleiten, wo mit mir auch die Geburt und die Zeit danach ist angegangen. Und das ist, glaube ich, das, was mir seelisch sehr, sehr gut hat auch am meisten hat geholfen, in die Therapie zu gehen.
Also es war eine Gesprächstherapie gewesen, oder wie?
Ja.
Wie hat er das geschafft? Ja. Du hast erzählt, wie es dir geht. Und
sie hat viele Fragen gestellt, sie hat viel, wie wir können Antworten geben oder Sachen erklären. Sie hat viel von ihrer Erfahrung erzählt. Und jedes Mal, wenn ich hergegangen bin, dachte ich, was bringt mir das? Wieso soll ich jetzt da reden? Die Geburt war, es war für mich das Schlimmste, was ich je erlebt habe. Was wollte ich mir helfen? Und gleich ging auf dem Heimweg, habe ich gewusst, es hat mich ein Stück weit weitergebracht.
Mhm.
Mega schön.
Und also du bist ja dann auch erstaunlich schnell wieder schwanger geworden mit dem zweiten Kind, oder? Also ist es dir schnell besser gegangen? Oder ist es eher auch noch in einer Zeit gewesen, wo es dir gar nicht so gut gegangen ist, dass du wieder schwanger geworden bist?
Also das erste halbe Jahr war der Horror gewesen. Das war auch schwierig gewesen und ich weiß bis heute nicht, wie mir das überlebt. Also wirklich, ich war nur mehr krank gewesen. Der Israel war unglaublich viel krank gewesen. Und für mich war noch klar, Aaron, nie mehr ein Kind. Ich will kein Kind mehr. Ich mache das nicht nochmal durch. Weil ich weiß auch, ich überlebe das wirklich nicht mehr. Und gleich irgendwann, so nach 9 Monaten, habe ich gedacht, okay, gut, vielleicht noch ein Kind, ein Geschwisterte für Isra. Das würde ich nochmal machen. Auch mit dem Wissen. Oder auch mit dem, was ich in der Therapie gelernt habe. Und dass wir die Geburt ganz anders könnten und werden angehen. Und ja, ich bin auch mal schnell schwanger geworden. Und das war für mich zuerst schon gerade ein Schock gewesen. Und gleich war es auch das Beste gewesen, was mir hätte passieren können. Weil das dann schon um mich eine Zeit war. Nochmal einmal mehr so ein bisschen vom Vorbereiten, vom Aufräumen. Und auch aus dieser Opferhaltung rauszukommen.
Und wie bist du nachher die zweite Geburt anders angegangen? Also, ich stelle mir vor, eben, du bist ja, also, nach so einer Geburt, wenn es so geht, bist du vielleicht völlig blockiert. Du musst erstmal die Blockade lösen. Und du hast gesagt, du hast wie Vertrauen gefasst, dass du dich anders darauf vorbereiten könntest. Wie hat dir das da gemacht?
Oh, also, das war schon eine Achterbahn gewesen, auf und ab. Manchmal haben sie gedacht, mal, das kommt gut, das schaffen wir, Gott ist gut, er ist da, er wird uns helfen. Und auf der anderen Seite hat es Tage gegeben, wo ich dachte, hey, wie schaffen wir das? Ich wollte keinen Kaiserschnitt, weil ich auch Frauen gesehen habe, die unglaublich gelitten nach einem Kaiserschnitt. Und gleich habe ich gesagt, ich will doch eine normale Geburt. Warum habe ich nochmal ein Kind gemacht? Ich habe doch gesehen, ich will das nicht mehr. Aber ich würde schon sagen, gerade der Therapie, wir sind auch noch zusammen mal zu der Therapeutin gegangen. Hat uns das schon wie geholfen oder sie hat uns viel Mut gemacht, aber hat uns auch praktische Sachen weitergegeben, die wir können zusammen anwenden können, unter der Geburt oder schon vor der Geburt. Ich habe mich körperlich viel mit Übungen und mit Schwimmen auf Geburt vorbereitet. Wir haben mit der Hebamme sehr, sehr klar besprochen, was wir bei der Geburt wollen und was nicht. Was würde sie, wenn irgendwie etwas, wenn sich abzeichnet, dass es nochmal gleich kommt, was dort dann wie die Auswege sind oder die Optionen. Und wir haben schon auch viele Leute mobilisiert für das Betten. Und ich habe auch gesehen, oder ich habe mich auch dazu entschieden, dass ich beim zweiten Kind nicht wieder stillen. Schon auch, dass meine Hormone ein bisschen ruhiger sind oder ein bisschen bödelter sind. Für das Risiko für eine zweite Depression minimiert wird.
Das heisst, der Gottes Gnade, du hast ja gesagt, er hat Leute mobilisiert zum Beten. Das heisst, die Beziehung zu Gott ist irgendwie für dich gleich auch wieder wichtig geworden. Und wenn so bei dieser ersten Geburt ja war, hey, ist alles so weit weg. Und was sind jetzt all die Versprechen oder all die guten Sachen, die in der Bibel stehen, die so weit weg scheinen jetzt von dir, hast du dich dort auch wie versöhnt wieder mit Gott und mit dem Glauben?
Ja, also das war eine schwierige Geschichte oder ein schwieriger, auch ein schmerzhafter Prozess. Ich habe viel gelesen, ich habe viel gebetet. Es sind Leute zu uns gebeten. Ich habe das Abendmahl angefangen. Ich habe all die Sachen dürfen mir zusagen, wo Gott über sie sieht, wo er über mich sieht. Und gleich ist gefühlt jedes Mal nach jedem Gebet ist es schlimmer geworden. Oder es hat einfach wie nichts bewirkt. Bis eines Tages, ich habe gesagt, jetzt kann ich nicht mehr und jetzt will ich auch nicht mehr. Wir sind heimgekommen nach einem mehrtägigen Aufenthalt der Insel mit dem Isra. Und mir ist es so schlecht gegangen. Und dann haben wir gesagt, komm, jetzt tun wir wie die Pastoren von unserer Gemeinde fragen, ob sie zu uns kommen können beten. Und dann hat der Endpastor mir gesagt, Joy, du kannst jetzt aufhören mit Bibel lesen, du musst nicht mehr beten, du kannst einfach das lassen. jetzt wollen andere Leute für dich glauben, jetzt wollen andere Leute für dich beten. Wenn du noch kannst, wie sagen, Abba Vater oder zu unser Vater beten, dann ist es gut, aber sonst lass einfach das, was sie. Und das hat für mich wie schon einen Befreiungsschlag vielleicht wie gegeben oder so. Davor war wie so ein krampfhaftes Versuchen nach Beziehung zu Gott oder auch, ja, viele Fragen gehabt, in wo bist du gewesen, wieso hast du mir nicht geholfen? Wieso lässt du uns so einzig? Wieso bin ich so krank? Wieso ist unser Sohn so krank? Und dann habe ich einfach alles lassen.
Also jetzt bist du auch nicht mehr Gottesdienst, du hast nicht gebetet, du hast wie einfach mal alles losgelassen.
Ich habe alles losgelassen, außer ich bin in Gottesdienst gegangen, aber nur wegen meinem Mann. Sonst wäre ich auch nicht mehr gegangen. Und ich habe nie gezweifelt, ob es Gott gibt oder nicht. Mhm. Ich habe gewusst, es geht nicht, aber ich habe einfach gedacht, mir passt in dem Fall nicht zusammen. Entweder bin ich schlecht oder ja, ich habe einfach gewusst, etwas funktioniert nicht. Und ich kann mich noch gut an einen Abend erinnern, wo ich an Gott gesagt habe, okay, ich gebe dir jetzt noch eine Chance, aber jetzt musst du auf mich zukommen. Ich habe wie nicht mehr, ich habe alles probiert, aber jetzt tust du. Und ich habe ihm dann auch eine Aufgabe gestellt. Ich habe gesagt, Gott, wenn dir wirklich noch etwas an mir liegt, wenn du wirklich eine Beziehung zu mir haben willst, wenn du interessiert bist an mir, an meinem Leben, dann will ich, dass du mir in der Nacht, die kommt, einen Traum schenkst, wo am nächsten Morgen oder am nächsten Tag der Aaron von dem du anfangen redet. Mhm. Und ich habe das am Aaron nicht gesehen, das hat niemand gewusst. Und dann bin ich schlafen. Und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und dachte, ja, das ist jetzt auch alles komische Sachen gewesen, die ich träumt. Und dann bin ich aufgestanden und kurze Zeit später kommt der Aaron zur Tür rein, weil er ist säckeln. Er hat angefangen, viel zu säckeln. Und dann ist er so reingekommen und hat gesagt, hey Joy, guck mal auf meinem Handy, ich habe Schneehühner gesehen während dem Säckeln. Und dann, das ist wie für mich fast ein Blitz in mein Herz, weil ich habe in Nacht von Schneehühnern geträumt. Mhm. Was ich ja noch nie gemacht habe. Wir reden auch nicht über die Tiere. Das ist wie etwas, was für uns eigentlich fern ist. Und das hat dann, ab dem Zeitpunkt, hat wie ein bisschen für mich auch eine Heilungsgeschichte von Anfang passieren mit Gott. Mhm. Ich habe sicher zwei Fragen schon an Gott gehabt. Und die erste Frage war, wo bist du während der Geburt? Wo bist du und was hast du gemacht? Und die dritte Frage war, für was soll das gut sein? Für was ist es gut?
Mhm.
Und ich habe alle drei Fragen dürfen beantwortet bekommen, auf unterschiedliche Weise. Weil ich eine Freundin mich besuchen und ich habe ihr halt von dem Erlebten erzählt und wirklich erzählt, wie es mir geht. Und dann hat sie gesagt, Joy, frag mal Jesus sehr konkret und sehr direkt. Jesus, wo bist du während der Geburt gewesen? Und ich bin mir das nicht gewöhnt gsi, wie so direkt oder auch so Sachen zu fragen. Weil er denkt, ach, ich höre das eh nicht, und was soll er mir denn sagen?
Mhm.
Und dann habe ich gedacht, ich habe ja nichts mehr zu verlieren. Und dann frage ich einfach, Jesus, wo bist du gsi unter der Geburt? Und oftmals sehe ich wie vor meinem inneren Auge, wo er war in diesem Gebärsaal. Ich habe wie in der Gebärsaal gesehen. Ich habe gesehen, wie ich auf dem Bett liege. Und wie er im Ecke auf einem Stuhl hockt und am Rähren ist.
Am Rähren ist?
Oder? Ah, am Grennen.
Am Grennen ist, ja.
Ja. Und das war wie schön, wie so, okay, ich habe sogar eine Antwort von Gott bekommen. Er hat gerade zu mir geredet. Und gleich waren ja die anderen zwei Fragen noch offen. So, also, ja, was hast du gemacht? Okay, gut, du bist der gewesen, du hast gebetet. Aber also, für was hast du gebetet? Und aber ging nur, für was war es denn gut gewesen? Und über ein Jahr später, nach der Geburt, als ich schon um mich schwanger war, bin ich an einem Seminar gewesen. Und dann haben wir einen Bibelvers vorgelesen bekommen, den ich wie heute weiss, der war direkt für mich gewesen. Der ist so in mein Herz rein. Und war eine Antwort gewesen auf die vielen Gebete, die ich habe, Gott gesprochen. Und zwar steht der Vers im Lukas 22, wo Jesus zum Petrus sagt, ich habe für dich gebetet, damit dein Glaube nicht aufhört. oder damit du deinen Glauben nicht verlierst. Und ich weiss, dass mein Glaube so an einem seidenen Faden war. Und das war wie eine Antwort darauf, was hat er gebetet. Und das hat mir so, so gut getan. Und dann noch die dritte Frage, für was hat das passieren sollen? Für was hat die ganze Zeit, die ja für Aaron unglaublich herausfordernd war, wo er überfordert war, wo für meine Familie schwierig war, für das ganze Umfeld. Warum denn? Und der Vers geht eben noch weiter und dort steht, wenn du dann zu mir zurückgekehrt bist, so stärke den Glauben deiner Brüder. Ja, und das ist für mich, das ist das Tiefste in mein Herz. Und das ist nur das, was mich heute wie dreht. Oder wie, ich habe immer noch viele Fragen. Oder es sind noch ganz viele andere Sachen passiert in dieser Zeit. Aber Gott hat meine Gebete gesehen. Er hat mein Herz gesehen. Er hat unser Schreien gehört.
Ja, von wegen, es kommt gut. Wie geht es dir heute? Hast du jetzt vielleicht auch eine Beziehung zu deinem Sohn, zum Isra? Wo du hast gesagt, würde ich am liebsten aus dem Fenster rausschiessen. Das ist so eine starke Aussage eigentlich, oder? Wie geht es dir heute jetzt so in Beziehung zu ihm und auch mit dem zweiten Kind, mit der Eden?
Es geht uns sehr gut, es geht mir sehr gut, Gott sei Dank. Heute, ich liebe meinen Sohn. Ich liebe ihn wirklich aus tiefstem Herzen. Ich tue das immer nicht nur sagen, sondern ich meine das auch so. Bei Eden war es eine andere Geburt gewesen. Es ist besser gegangen. Ich habe sie von Anfang an gerne haben. Ich habe sie von Anfang an geliebt. Ich würde sagen, heute sind wir eine normale, Anführungs- und Schlussstrich Familie.
Mhm.
Mit allen Herausforderungen, mit allen Höchst und Tiefs, die man haben kann. Aber es geht uns sehr gut. Auch mir. Ich tue jetzt gerade die Therapie abschliessen. Oh, ja, ich freue mich auf das, was kommt.
Dein zweites Kind ist jetzt eben 3 Monate. Das heisst, du bist jetzt eigentlich frisch backene Mutter von 2 Kindern. Was wünschst du dir so, wenn du so in die nächsten Monate, Jahre hineinschaust? Was ist so, was sind deine grössten Wünsche, die auf deinem Herz brennen?
Ich denke schon, dass ich die Beziehung, die ich mit Gott habe, neu durfte starten. Oder, ja, was sich schon sehr hat verändert, dass das darf intensiv wird werden. Dass das stärker werden darf. Dass wir offen sein dürfen, Aaron und ich, weil er ja da auch ist, dabei war oder auch das ganze Zeit erlebt, dass wir schon dürfen anderen Pärchen Mut machen, die auch so eine Zeit gehen. Wir sind sehr offen, darüber zu reden, von unserem Erlebten. Und ja, ich wünsche mir, dass wir offen sein für die Nöte von anderen Leuten. Und dass wir dürfen gleich auch das Schöne feiern am Leben und uns freuen mit dem, was gut ist.
Mhm. Merci vielmal, Joy. Merci, hast du so offen erzählt. Ich glaube, das ist wirklich mega wichtig und das hilft ganz vielen, wenn man darf euch benennen, was ist und sich nicht dafür muss schämen. Weiterhin alles Gute dir und deiner Family.
Danke vielmal für die Möglichkeit und dir auch alles Gute.
Joy Meyer, ganz unverschämt ehrlich über ihr Geburtstrauma und die anschliessende postpartale Depression. Es ist ihr wichtig, ihre Gefühle, so brutal wie sie auch tönen, so klar und unverschönt zu benennen. Weil es eben wichtig sei, Scham zu überwinden. Weil das eine behandelbare psychische Krankheit ist, eine postpartale Depression eben. Wenn auch du solche Gedanken oder Gefühle kennst oder bei jemand anderem feststellst, dann ist es wichtig, frühzeitig professionelle Hilfe zu holen. Ein Link zu mehr Infos findest du in den Shownotes. Dort findest du auch den Link zum Spenden. ERF Media produziert den Podcast nämlich dank Spenden. Und wenn auch du so Lebensgeschichten liebst, freuen wir uns über deine Unterstützung. Das nächste Vis-à-vis hörst du nächsten Donnerstag mit meiner Kollegin der Ruth Stutz. Mein Name ist Sarah Maria Graber. Adieu miteinander.
Vis-à-vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von ERF Media Schweiz.
Herzlich, echt und ungeniert.